Stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Lautsprechers lauter. Es folgt ein Top-Highlight. Noch ein Dreher, noch einer und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch eine Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.
Servus, Gude und Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge eures hoffentlich schon oder ganz bald Lieblingspodcasts zu Eintracht Frankfurt, Ekstase im Waldstadion, Ekstase im Ohr, Eintracht im Herzen und andersrum. Und wir sind heute nur zu zweit, denn unser Mann in Thailand, Marco, hat eine Auszeit. Deswegen begrüße ich erstmal den Matthias hier. Gude.
Hi, Emanuel.
Und wir haben natürlich trotzdem wieder ein pickepacke volles Programm und werden es wie gewohnt in der gebotenen Kürze, aber Ausführlichkeit mit euch angehen. Und zwar steht natürlich heute nochmal das Stuttgart-Spiel auf dem Programm mit den Punkten Choreo, das Spiel, Götze, Wahi, der Spieltag an sich und auch eine Vorausschau aufs Bremen-Spiel. Ich würde sagen, starten wir direkt mal rein. Gott sei Dank gewonnen, ein enges Spiel gewonnen, das ist uns ja öfter gelungen in dieser Saison. Im Hinspiel war es ja auch sauknapp. Wir erinnern uns an den VAR-Treffer zum 3-3 in der, keine Ahnung, 96. der Gott sei Dank zurückgenommen wurde. Und ja, Matthias, bevor angepfiffen wurde, gab es ja auch schon was zu sehen. Wie hast du die Choreo wahrgenommen?
Ja, wir fangen mal mit negativen Dingen an, weil ich denke, positive Dinge haben wir heute genug zu erwähnen. Ja, ich will sagen, es war ja schön, endlich wieder mal eine Choreo im Waldstadion sehen zu dürfen und so. Aber da fange ich mal mit dem negativen Teil an und meine so, manche Leute sollten vielleicht mal ihren WhatsApp-Status der letzten Tage sich anschauen und dann sich überlegen, ob es da ein Verhältnis auch gibt mit, ich reg mich sonst über Pyrotechnik im Stadion auf und setze das gleich mit Randalen. So Bilder werden dann wieder gern gesehen, auch von den Medien oder so. Ich denke, es gibt genug Medien auch wieder, die das abdrucken und was für eine tolle Stimmung da geherrscht hat und davon sprechen. Und auch diese Bilder sind auch medienwirksam für die Bundesliga im Ausland und so weiter, ja. Und da muss ich dann immer schon ein bisschen lächeln, ja. Am Ende ist nichts passiert, also ist wieder, oder wann passiert auch mal was? Ich hatte noch nie einen Pyrofackel in der Hand, zumindest im Stadion. Aber ja, man muss das immer noch im Verhältnis sehen. Ich finde es immer schwierig. Wer will so Bilder nicht sehen? Kann man ja mal rundfragen. Wer will das nicht sehen? Es gab ja auch immer wieder mal, es gab ja Themen von Fanverbänden, Niedrig-Pyrofackeln einzuführen, die nicht so einen hohen Hitzegrad entwickeln, die dann, sage ich mal, vermeintlich ungefährlicher sind oder auch Abbrennorte oder so einzurichten. Aber die wurden ja komplett auch abgeschmettert immer, ja. Das finde ich auch immer schwierig. Da wird nicht aufeinander zugegangen. Und seitdem diese Gespräche damals mit Fanverbänden und DFL stattgefunden haben, gab es auch da eine Entwicklung, die, wie wir sie haben, ja, dass einfach nur noch komplett unkontrolliert abgebrannt wird und dann zum Worst Case sogar Sachen die Hand verlieren, was ich natürlich absolut verurteile. Und das muss man aber auch einfach unterscheiden. Menschen, die sowas machen, sind für mich Straftäter, die vermeintlich Leute damit gefährden. Aber wenn jemand so eine Fackel in der Hand im Block hat, ja, who cares?
Ja. Du hast viele Punkte genannt und die hängen alle miteinander zusammen. Meines Wissens nach sind diese Ergebnisse, die Gespräche damals ergebnislos abgebrochen worden und seitdem gab es dann auch eine Verschärfung also wenn man das so nennen will, oder eine Häufung von Pyrotechnik, die dann natürlich irgendwie, also einfach als Zeichen an die DFL, ihr könnt uns das gar nicht verbieten, schaut mal, und dieses Wochenende zünden wir wieder. Gleichzeitig profitiert ja, wie du es schon sagst, die DFL massiv davon. Ich folge einem YouTube-Channel, wo ein Engländer sich in den VfL Bochum irgendwie voll verliebt hat und der sagt, ja, warum ist das passiert? Auch weil in Deutschland die Stimmung in den Stadien so geil ist und weil in England die Ticketpreise exorbitant hoch sind und alles reglementiert ist. Sitzplätze sind Sitzplätze, bloß nicht aufstehen und, und. Also es ist alles so wegrationalisiert. Das ist dann das Pendant. Dann hast du keine Pyro, aber dann hast du auch wirklich alles, was dahinter steht und dazugehört zu der Stimmung und den Bildern, die gibt es alle gar nicht. Gibt es gar nicht. Also was hat man denn für Bilder aus den englischen Stadien zum Beispiel? Ja, Leute halten die Schals hoch und irgendwie war's das. Und man muss, was du gesagt hast, auch wirklich komplett in Betracht ziehen. Es ist ja, wenn, ich habe noch nie gehört, wenn eine Kurve eine Choreo gemacht hat, dass danach 10 Leute verletzt ins Krankenhaus gekommen sind, weil da einer seine Fackel nicht gehalten hat oder andere Leute irgendwie verletzt hat. Ist ja einfach in meiner Welt noch nie passiert. Und solange man die nicht mutwillig einsetzt, also Raketen in andere Blöcke schießt, sondern einfach nur eine Choreo im eigenen Block macht und die Leute sich darauf committen, sollen sie das machen.
Ja, ich muss auch sagen, das muss man auch klar unterscheiden. Das ist einfach eine Straftat. Ja. Und es ist eine vermeintliche Körperverletzung oder eine ausgeführte Körperverletzung. Und das muss man halt auch bestrafen. Und das wird natürlich auch bestraft. Das Stadion ist mittlerweile so kameraüberwacht, dass du kommst nicht mehr davon mit so Aktionen, ja. Es ist ja nicht so, dass es keine Stadionverbote gibt. Also Grüße gehen daraus auch an meinen Freund Marco. Das Stuttgart-Spiel hat vielen Leuten wehgetan. Aber das ist natürlich jetzt, das ufert natürlich jetzt aus, ja.
Ich finde es vollkommen gerechtfertigt, wenn jemand mutwillig andere verletzt, muss das bestraft werden, egal in welchem Kontext. Ob das in einem Fußballstadion ist, an der U-Bahn-Haltestelle oder sonst wo. Aber das, finde ich, ist eine vollkommen zu tolerierender Teil der Fankultur. Also, das sind geile Bilder, das heizt die Stimmung an. Und ich sehe da tatsächlich keine Probleme. Und in meiner Welt, in meinem Eindruck, ist es schon auch so, dass was so Medien dann also transportieren, also wenn du da jetzt so, ich sag mal, einfach Sky-Kommentator bist oder so, hast du wahrscheinlich vorab schon ein Wording bekommen von Sky, die Position von Sky, und das transportierst du dann wieder oder du schweigst dich irgendwie darüber aus. Aber es wird auf jeden Fall nicht honoriert, glaube ich. Ne? Ich glaube nicht, dass das irgendwie noch Anklang findet oder gelobt wird in der Live-Berichterstattung, weil das so gewollt ist. Also ich glaube, dass da Sky und oder der übertragene Sender, kann ja auch der Zone sein, und die DFL irgendwie sich auf eine Position committed haben, die eher anti ist. Anti-Pyro.
Damit wir hier keine Werbung machen. Also als ich als kleiner Junge Sat.1 geschaut habe, ja, und ja. Das Spitzenspiel Bayern gegen Kaiserslautern auf dem Betzenberg lief, dann war der ganze Teufelblock voll mit roten Lampen und das wurde gefeiert und es hat sich fast keiner auf das Spiel konzentriert. Ja? So bin ich groß geworden mit dem Fußball und ich bin auch nie damit groß geworden, dass es ein Problem sein sollte.
Ja.
So ist das halt normal. Schlechte Presse ist gute Presse.
Aber man muss sich jetzt jeder selbst, also wir alle eingenommen, auch die Hosts dieses Podcasts, jeder ist gut beraten, sich auch immer mal selbst zu hinterfragen. Also du kannst ja nicht auf der einen Seite sagen, oh, wir haben immer so geile Stimmung und die Choreos, sie sind so bombastisch, und gleichzeitig sagen, ich will eine Fanszene, die keine Pyros zündet. Also das geht ja schon fast gar nicht miteinander. Das ist ja gar nicht mehr miteinander zu verbinden, beziehungsweise ne, zu vereinbaren. So. Also die Grauzonen auch aushalten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Reiz ein bisschen verloren geht, wenn es so kontrollierte Zonen geben würde, wo was abgebrannt werden darf. Ich wette, der Vorschlag von der DFL wäre irgendwie so ein Siebtel der Nordwestkurve oben links darf ein Pyro zünden oder so. Also das macht auch keinen Sinn. Ich glaube, wenn die DFL sich nicht komplett bewegen würde und das einfach tolerieren würde, wäre der Kompromiss einfach nicht gut, könnte ich mir vorstellen. Oder kannst du dir das irgendwie vorstellen, eine Nordwestkurve, wo irgendwo die Hälfte des Unterrangs macht Pyro, hä?
Ja, natürlich ist das dann immer wieder schwer, so Themen, ja. Hauptproblem war, glaube ich, damals, dass einfach komplett nicht aufeinander zugegangen wurde, ja. Und sich dadurch die Fronten komplett verhärtet haben.
Ja.
Und ja, und dann im Endeffekt Vollidioten sich dann daher sich ein Argument für suchen, dass sie dann grenzüberschreitend agieren, ne? Und sich das schönreden, ne? Gut.
Genau, apropos Schönreden, das müssen wir beim Stuttgart-Spiel in meinen Augen ja nicht tun. Dann kommen wir mal zum Sportlichen. Auch da gab es natürlich wie in fast allen Spielen auch ein paar Phasen, wo ich auf jeden Fall unzufrieden war, wo ich so dachte, boah, da, jetzt hier im Aufbau schon wieder der zweite Pass oder irgendwie die engen Zweikämpfe in den entscheidenden Stellen irgendwie verloren. Eine Zeit lang im Spiel, da hat es bei mir ein bisschen gehapert, aber grundsätzlich würde ich sagen, gutes Spiel, verdienter Sieg. Was sagst du?
Ja, sehe ich ähnlich. Also in der ersten Halbzeit musste ich auch manchmal mich aufregen darüber. Wir haben dann wieder versucht, hinten rauszuspielen. Blöderweise, ich weiß nicht, ob wir da einen Fluch haben, aber seit Santos jetzt mehrere Spiele macht, kommen die langen Bälle auf einmal nicht mehr ganz so gut. Ja? Ich fand das am Anfang wesentlich stärker. Mhm. Und wir versuchen uns da nur noch hinten raus zu kombinieren. Weitestgehend ja, klappt das, kann man nicht sagen. Zumindest gibt es keine großen Gefahr mehr oder so, aber so richtig rausgespielt haben wir oder konnten wir uns da hinten nicht. Natürlich hat die Zentrale vom Stuttgarter Mittelfeld das gut gemacht oder vielmehr die ganze Mannschaft ist draufgepresst. Damit hatten wir dann schon unsere Probleme, ja. Da fehlt dann vielleicht ein Spieler, der das auflösen kann und dann vielleicht noch, noch sicherer ist mit dem Ball zum Gegner und aufdrehen kann. Das haben wir dann irgendwie nicht so hinbekommen. Und ich würde das fast beschreiben, aber dass das der guten Leistung von Stuttgart anzurechnen ist, dass wir da nicht so wirklich ins Spiel kamen. Und aber wir trotzdem stabil hinten standen. Große Torchancen hatten die Stuttgarter nicht. Das Ding von Leveling, das kann man beschreiben, das war schon dann mal heiß. Da war ich ein bisschen verwundert, dass wir immer, gerade diese Halbfeldflanken haben wir ja oft zugelassen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar gewollt ist, ob man sagt, hier, lass die Leute flanken. Jakob Ost würde sagen, ja, Flanken werden nie zum Torerfolg führen, aus dem Rasenfunk. Statistisch ist das ja einfach so, Flanken sind eigentlich keine gute Idee.
Okay, ja.
Und hat ja auch so funktioniert, ja. Was mich ein bisschen noch sehr aufgeregt hat, Jeff Chabot, über den man ja vielleicht nachher noch reden kann, wurde irgendwie gefühlt gar nicht angelaufen. Das ist einer der limitiertesten Spieler bei den Stuttgartern. Ne? Und der hatte immer so viel, der hatte gar keinen Balldruck, der hatte immer so viel Zeit, der konnte ganz viel Bälle langschlagen. Wenn man da noch ein bisschen energischer draufgegangen wäre, hätten wir es schon noch ein bisschen vorher einfacher gehabt und dann, bevor der Ball überhaupt so weit bei uns in die Hälfte kommt, vorher schon dem Schwierigkeiten bereiten können. Wobei ja Mario Götze da, was der Junge läuft, dass der Opa auf dem Platz die meisten Meter wieder macht, ist halt auch einfach krass. Vielleicht kommen wir jetzt auf Mario Götze.
Lasst uns gerne auf Mario Götze zu sprechen kommen. Würde vielleicht noch einmal noch eine ganz kurze Schleife zum Spiel zu machen. Am Ende fand ich es gerade in der zweiten Halbzeit richtig stark. Wir haben, finde ich, die rote Karte ist unserer Stärke zu verdanken. Also wir haben viel Offensivdruck gemacht in der zweiten Halbzeit. Stuttgart konnte sich kaum befreien. Wir hatten viel den Ball und haben das dann irgendwie mit unserer Stärke provoziert. Und dann war halt dieser eine Moment, wo Ekitike sonst allein aufs Tor läuft. Gut, danke für die rote Karte. Vielleicht hättest du ihn laufen lassen sollen, aber gut. Und danach dachte ich, okay, wir haben, glaube ich, die zweitmeisten Tore geschossen, oder drittmeisten Tore in der Liga, drittmeisten, glaube ich. Und da war mir eigentlich klar, okay, jetzt werden wir, glaube ich, über kurz oder lang auch das Tor schießen. Wir haben jetzt noch viel Zeit. Am Ende geht der Sieg dann auch echt in Ordnung. Und endlich auch mal, obwohl es jetzt nur mit einem Torunterschied war, war der dann aber auch irgendwie hinten raus, fand ich, nicht in Gefahr. Ja. Unter anderem wegen Mario Götze. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt. Er wird eben als Opa bezeichnet, das hat er auch schon gemacht. Er ist 32 und wird am 3.6.33. Und was ich top finde, ist, der weiß ja auch, dass seine Zeit im aktiven Fußball endlich ist. Und ich glaube, der regeneriert jetzt schon wie ein Haha-Weltmeister. Aber glaube ich wirklich, dass der da noch viel, der will noch ein paar Jahre Fußball spielen. Ja, über Fitness kannst du das natürlich schon mal, kannst du dich schon länger in dem Zirkus halten. Und für das, was seine Stärken sind, musst du einfach Mario Götze sein und diese Gabe haben. Das können andere Fußballer einfach nicht. Also diese engen Situationen lösen, die Übersicht haben, immer und sauber spielen, vor allen Dingen sauber spielen. Er spielt ja, er leitet ja auch das 1-0 ein. Wahnsinnig gut. Ja, Mario Götze, der beste Mario Götze aller Zeiten ist die Frage.
Ja, also das, wie du das schon schön beschreibst, ich habe mal gegen alte Herden gespielt, wo einer beim MSV Duisburg in der zweiten Liga gespielt hat. Und der hat sich gefühlt auch bei diesem Spiel, na, hat einen Radius von 5 Metern gehabt, aber das ist halt unglaublich, sowas verlernt man nicht. Da sitzt halt jeder Pass und du machst einfach keine Fehler, ja. Und so gefühlt ist das ja auch bei Mario Götze so, ja. Das hat alles Hand und Fuß. Ja, dass er dann auch noch so aktiv ist und so stark anläuft, das ist halt auch nochmal dann ein Plus, ja. Aber da können wir uns schon glücklich schätzen. Und ich muss sagen, ich fühle mich ein wenig bestätigt. Ich habe ja immer ein bisschen hinterfragt, warum Mario Götze so weit außen spielen muss, quasi als fast ein Flügelstürmer. Und in der PK hat Dino Topmöller auch erwähnt. Also er ist wohl schon ein bisschen länger daran. Der Systemwechsel beinhaltet das Ganze jetzt auch, dass Götze zentraler spielt. Mhm. Aber hat Dino dann auch gesagt, er predigt ihm fast auch immer noch ein, dass er zentraler spielen soll. Und das ist wohl so ein bisschen ein Prozess. In der Heatmap ist es ganz lustig. Man kann auf der Heatmap eigentlich gar nicht erkennen, wo Mario Götze spielt, weil er überall spielt. Also. Aber diese Freiheiten, die sind halt absolut wichtig für ihn. Und so starr auf der Außen war er mir immer verschenkt. Und das hat seinem Spiel nicht gut getan.
Ich finde, gehe ich komplett mit. Ich würde es noch ergänzen um den Punkt, Mario Götze war vielleicht in seiner Jugend noch richtig schnell, aber für einen Außenstürmer heute, gehobenes Bundesliga-Niveau oder Europa-League-Niveau, musst du schnell sein. Du kannst gar nicht mehr ein durchschnittlich schneller Spieler sein oder vielleicht sogar unterdurchschnittlich schnell und ein Flügelspieler. Also das geht, glaube ich, heute gar nicht mehr zusammen. Und wir sehen es ja, es funktioniert ja richtig gut. Also wie oft sehen wir Bajoya oder Knauf, wie die einfach auch wirklich schneller sind als ihre Gegenspieler und viel über das Tempo kommen und da Gefahr kreieren. Also die zweimal genannt als schnelle Spieler. EKTK ist natürlich auch super schnell. Deswegen ist auch das, würde man eine Schwäche von Mario Götze voll ins Schaufenster stellen, wenn den jetzt einfach auf den Flügel verbannt und sagt, du musst da jetzt Sprintduelle gewinnen. Das macht in meiner Welt auch keinen Sinn mehr. Deswegen, ja, und die Heatmap, ja, du hast es angesprochen, sehr schön. Also das Gute ist, Mario Götze kann ja auch überall immer etwas Gutes bewirken, ja. Ob der sich jetzt mal ein bisschen fallen lässt vielleicht und eine schnelle Anspielstation ist, ob der auf die Außen ein bisschen ausweicht, um zu unterstützen oder irgendwie im weitesten Sinne eine hängende Spitze oder ein Zehner spielt. Deswegen freut mich das, dass es nicht so klar ist. Ist ja auch für den Gegner schwer auszurechnen, wenn Mario Götze theoretisch überall auftauchen kann.
Genau, ist für Gegner schwer und als Mitspieler ist das halt perfekt. Also gerade bei den jungen Kerlen, du kannst ihn halt in einer engen Situation unter Balldruck, kannst du den Ball hin spielen und der Ball ist trotzdem nicht weg. Ja, also man behält den Ball trotzdem in den eigenen Reihen und das ist halt ein Riesenmehrwert.
Tja, was soll ich sagen? Und dann schießt er jetzt auch dann und wann mal ein Tor oder zwei. Vielleicht wird er noch richtig zum Vollstrecker. Ah, so viel. Aber er, wenn er sich jetzt in dieser Saison selber mal auch zeigt, dass er ruhig auch mal einen Abschluss nehmen kann, Dann gut, dass er beim 1-0 nicht noch versucht, nochmal querzulegen, aber selbst ein Götze macht das dann nicht mehr.
Ja, also bös gesagt, er war jetzt diesmal dann nah genug dran bei den Toren. Und europäisch, musste er ihn halt machen. Ja, also das wundert mich auch satt, Tag 1. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht sogar Angst hat wegen einer Muskelverletzung oder so, aber schießen, er könnte es ja technisch gesehen.
Ja, sehr, auch aus weiter Entfernung.
Auch aus weiter Entfernung, aber manchmal würde ich mich schon nochmal freuen, wenn er auch noch früher einen Abschluss suchen würde, ja. Etikette nimmt dann jeden, also ich habe heute auch eine Statistik gesehen, Etikette hat die meisten Torschüsse in der ganzen Bundesliga abgegeben. Das ist als Mitspieler auch wahrscheinlich, freust du dich als Mitspieler auch nicht unbedingt.
Ja. Also ich glaube, da gab es doch die eine Situation, wo er dann im 16er, in der zweiten Halbzeit war das schon, links vorbeigeht und den Ball dann aber nicht mehr richtig rumkriegt, mit links abschließt und der schießt ihn dann so hoch links am Tor, aus seiner Sicht links am Tor vorbei. Da hätte er, glaube ich, auch zurücklegen können auf, ich weiß nicht, was, Bahuja oder so. Aber da habe ich auch so gedacht, den jetzt nochmal zurücklegst,
Hugo. Dafür macht das beim Tor dann halt super, ja. Legt dann ab auf Larsson und der dann mit dem Pfostentreffer. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch der Erfahrung. Mit der Erfahrung wird da schon noch einiges kommen, ja.
Eben. Also auch Ekitike hat ein Pensum, ne? Also was der läuft mittlerweile, ist auch. Und er weiß, dass das jetzt Läufe sind, die machen müde. Das sind Läufe, die tun mir jetzt als Stürmer erstmal nur weh. Die bringen mir jetzt für meinen nächsten Sprint nichts. Also das sind einfach Meter, die er für die Mannschaft macht. Und ja, also es ist echt, echt rund gerade. In den meisten Fällen, das wäre jetzt so eine Überleitung, zu ein Spieler steht gerade richtig im Schaufenster, nämlich Mario Götze. Ein anderer Spieler ist gerade so unter ferner Liefen, El Yawahi. Ist verletzt und hat sportlich noch nicht viel zeigen können, nicht viel gezeigt. Matthias, wie schätzt du die Lage von ihm ein?
Also wir können ja Gott danken oder wen auch immer, dass wir erfolgreich sind, weil sonst, glaube ich, wäre das größte Thema aktuell bei Eintracht Frankfurt, denke ich fast. Da geht's los, die Ablösesumme ist dann halt schon, die wiegt schwer. Und er hat wohl eine Kniegeschichte, das wird nicht so ganz klar kommuniziert von der Eintracht. Ist da ja wohl im Aufbau, also ich habe ihn dann schon in so einem Laufeinheit gesehen auf dem Band, wo man dann so mit Luft quasi leichter gemacht wird, glaube ich, so, das ist so die Art, dass trotzdem der Bewegungsablauf da ist, aber das Knie nicht so belastet wird. Und ja, die Eintracht macht es, glaube ich, macht's da auch ganz schlau und kommuniziert diese Verletzung nicht ganz so klar. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Verletzung nicht alles ist, dass auch das Mentale da ein Thema ist, weil ja, das hat er sich wie wahrscheinlich alle Verantwortlichen und auch Fans ganz anders vorgestellt. Und damit muss man halt als, ich glaube, 22-Jähriger dann auch zurechtkommen.
Also wenn wir uns an Ekitike erinnern, das war ja auch ganz am Ende der Rückrunde dann, wurde es so langsam was. Und kam mir relativ unfit und hat auch seine Anlaufzeit gebraucht. Ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen wollen. Und wenn es jetzt halt eine Verletzung ist, das kann ja immer passieren. Muss auch nichts mit der Einstellung des Spielers zu tun haben, ob der genug danach lebt, Profi zu sein oder so. Das schwingt mir manchmal auch ein bisschen zu sehr mit. Also, dass Leuten unterstellt wird, hättest du mal besser regeneriert und dies und das und da an dem Samstagabend nach dem Spiel nicht noch bei Insta gezeigt, wie du ein Glas Bier trinkst. So nach dem Motto, wenn man mal zum Beispiel sieht, wie Ansgar Knauf sich verletzt, das ist so unglücklich, das kann ja keiner vorhersehen. Und jetzt weiß ich nicht, wie die Verletzung von Wahi zustande gekommen ist, aber ich glaube, davor bist du dann einfach nicht gefeit. Das passt jetzt gerade irgendwie ins Bild des unglücklichen Starts. Und trotzdem, ja, ist es wichtig, dass der auch ein bisschen Zeit bekommt. Also, Punkt. Ich versuche mich immer in die Lage des neuen Spielers hineinzuversetzen.
Alles ja, neu. Verheizt den nicht. Wir sind aktuell, will ich behaupten, auf so hohen medizinischen Standard. Es werden die Laktatwerte, glaube ich, hier täglich fast ausgewertet oder also auf jeden Fall sehr häufig. Also die wissen ganz, die Spieler sind mittlerweile so gläsern, die wissen ganz genau, ist ein Spieler spielfit, wie viel Akku. Früher beim Manager-Spiel hatte man teilweise so eine Prozentanzahl, wie weit der Spieler belastet ist. So in diese Richtung geht es schon fast, weil jetzt war es ja auch wieder, warum wurde Theater ausgewechselt? Weil was die Mediziner eigentlich eindringlich davor gewarnt haben, ihn 90 Minuten spielen zu lassen. Ja, der hat jetzt 85 Minuten gespielt. Ja. Und genauso mit Skiri, Højlund, Larsson. Das war ja auch so ein Thema vorm Spiel. Wer kann überhaupt spielen? Ja, jetzt haben alle so ein bisschen gespielt. Wahrscheinlich hat viel damit zu tun gehabt, wie der aktuelle Stand war. Und auch man ist ja bei Skiri auch davon ausgegangen, dass es eine längere Geschichte wird. Ja. Also da muss man auch einfach mal, es wird dann auch immer, ich finde es immer lustig, wird dann gejammert, ah, brauchen wir so einen riesen Staff und so, aber da wird einfach auch viel geleistet, ja, ob es Ernährung ist über Yoga, Stabilisierungsübungen, das ist alles, spielt heutzutage einfach eine große Rolle.
Und ja.
Wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, bei den Bayern sieht es da auch nicht so gut aus, ja, die haben dann Wenn eine Verletzung dann mal eintritt, davor ist man halt nie gewahrt, wie du schon sagst. Ja.
Und zwei Punkte noch ergänzend dazu. Dafür hat man auch Batshuayi geholt. Also, ne, dass man nicht alles auf Wahi legt. Und ja, jetzt ist der Start nicht so rund. Okay, das war wahrscheinlich auch eine Option oder eine Variante, die man dann durchgespielt hat, warum man gedacht hat, okay, warum den Jungen jetzt so überfrachten? Dann nehmen wir noch einen erfahrenen Stürmer dazu. Ich bin sehr froh, dass Batshuayi da ist. Nimmt dann auch ein bisschen den Druck von Wahi und kann da nur mitgehen. Ich habe das auch irgendwie mal gelesen, dass irgendwie über die Blutwerte auch Entzündungswerte, wenn die, also oder potenzielle Entzündungswerte, dass dann darüber abgelesen werden kann, jetzt muss man mal ein bisschen reduzieren, die Belastung, weil sonst kommst du schneller in eine Muskelverletzung und so weiter rein. Und finde es ehrlich gesagt, da haben wir ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen, ganz gut, dass man sich dann so ein bisschen vage hält. Also bei den Bayern war ja das Thema Davis Kreuzbandriss, wird kommuniziert, Mittelfußbruch, wird auch so kommuniziert, damit man am Ende ja eigentlich auch den Druck daraus nimmt, weil es würde gar keinen Sinn machen, wenn man weiß, der ist jetzt monatelang verletzt, dass man da so rumeiert und sagt, ja, so tut, als könnte er theoretisch nächste Woche wieder spielen, weil man nicht präzise kommuniziert. Und deswegen gibt mir das eigentlich Hoffnung im Fall Wahi, dass man bewusst sagt, es ist eine Knienummer, ne? Und dann schauen wir jetzt einfach, wie es sich entwickelt, bevor man ihn öffentlich irgendwie abschreibt und sagt, er kann jetzt gar nicht mehr in der Saison spielen oder sagt, oder irgendein viel zu optimistisches Ziel ausgibt. So fürs Bremen-Spiel ist er wieder eine Option, zum Beispiel.
Ja, oder auch keine Vergleiche ziehen zu können. Früher war es ja wirklich Usus, die genaue Verletzung zu kommunizieren. Dann hat man in allen Medien gelesen, das ist ein Syndemose-Bandabriss oder wie auch immer, Außenmeniskus oder es wurde immer sehr detailliert eigentlich kommuniziert, ja. Das ist immer ja ein Von-Bis-Bereich, ja. Das war jetzt bei Skiri zum Beispiel auch, das war sehr ungewiss eigentlich, wenn man sich die Verletzungen, wenn man da nachgelesen hat, dann war das gar nicht so klar, wie lange er jetzt da ausfällt, ja. Das ist wahrscheinlich dann auch einfach nochmal individuell verschieden. Nein, aber gut, bei Ito muss ich sagen, da wäre ich fast kritischer als Bayern-Fan, weil das ist der zweite Mittelfußbruch beim gleichen Fuß.
Ja.
Das ist natürlich sehr bitter. Soll uns egal sein.
Soll uns egal sein. Ja, also gute Besserung trotzdem natürlich. Niemandem wünscht man ja eine Verletzung. Aber ja, da werden sich die medizinischen Abteilungen wahrscheinlich auch ein paar Fragen gefallen lassen müssen, weil so ein Bruch kommt ja, also wenn man die Szene sieht, ist es ja kein Foul oder irgendwas und dann ist es wohl eher eine Ermüdungserscheinung im Knochen, schätze ich mal. So, jetzt aber Schluss mit meinen Ferndiagnosen. Wir sind, also ich weiß noch, bevor wir, genau, wir kommen, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Bremen-Spiel, aber bevor wir zum Bremen-Spiel kommen, weiß ich noch, dass wir hier gesessen haben vor nicht allzu langer Zeit und hatten echt Bammel vor dem Spiel, das Rückspiel gegen Ajax, dann das Bundesligaspiel in Bochum und dann wissend, oh, dann kommt noch Stuttgart zu uns und jetzt. Also das hätte so ein, es hätte einen richtigen Downfall geben können in der Saison. Hat es aber nicht. Wir haben alle diese Spiele gewonnen. Und jetzt die Frage aller Fragen, was sagt uns das für das Bremen-Spiel?
Also nach diesem guten Spieltag, den wir jetzt ja wirklich mal hatten, also sonst haben wir es ja immer verkackt an so Spieltagen, wo alle Gegner für uns oder alle Mitkonkurrenten für uns gespielt haben. Können wir jetzt wirklich, ich bin absolut der Meinung, wir müssen absolut nur auf uns schauen. Nach meiner Rechnung, ich alle ja. Rechenkünstler, sind jetzt 4 Siege und die müssen absolut drin sein. Die müssen drin sein gegen diese Gegner. Und dann ist auch ganz egal, was Leipzig macht, was Mainz macht, ist mir auch alles dann egal. Wenn wir diese 4 Siege holen, dann stehen wir am Ende der Saison da und ziehen die Champions League ein mit Eintracht Frankfurt über die Liga. Vielleicht kapiert das dann auch irgendeiner mal, was wir überhaupt erreichen aktuell.
Das kann man wirklich nicht oft genug betonen. Wir haben das in unserer eigenen Hand und ich finde, das ist sogar auch nochmal ein Step, der sich für mich jetzt so reifer und natürlicher anfühlt, als in der Saison, in der wir es noch verkackt haben. Unter Hütter, als der zu Gladbach und so weiter, dieses Ganze und Bobic haut ab und so, was uns irgendwie komplett aus der Bahn geworfen hat im Saisonendspurt, eigentlich nach diesem grandiosen Sieg gegen Dortmund, ne? Also da war das schon so, da habe ich auch noch so gedacht, boah, fuck, 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 was passiert hier gerade? Also kommt das hier zu schnell, ist das zu groß, sind wir dafür ausgerichtet? Und jetzt würde ich so denken, wenn man auf die Saison schaut, wenn man sich den Kader anschaut, wie ist die aktuelle Leistung, wie ist unser Restprogramm, ja, dann go for it, weil das ist unsere Chance und die haben wir uns selbst erspielt und verdient und jetzt müssen wir in Anführungszeichen nur noch durch die Tür gehen.
Ich glaube, das Wort Nachhaltigkeit ist einfach ein großes Thema. Selbst wenn wir, selbst im Worst Case, wir würden das dieses Jahr nicht erreichen, Dann hätten wir nächstes Jahr direkt wieder so eine große Chance, weil es einfach nachhaltig, die Mannschaft ist jung, im Nachwuchsbereich, wie wir es immer wieder erwähnen, läuft viel richtig. Auf der anderen Seite, die Kickers, die freuen sich auch, dass sie Tabellendritter sind, aber in der Regionalliga Südwest, was los?
Was los?
Was los, ja?
Was los?
Was los?
Was los? Also, ja. Und du sagst es, also wir haben es in mehreren Folgen schon betont, man muss es jetzt nicht größer machen, als es ist, aber es war noch nie so lukrativ, in die Champions League einzuziehen, als jetzt oder letztes Jahr für den neuen Spielmodus. Also was das ja nicht nur wegen, also das Geld zieht so viel Positives nach sich, ne? Das ist unfassbar. Also angefangen von wir müssen möglicherweise nicht verkaufen, bis zu wir können Verträge verlängern, bis zu wir sind attraktiv für attraktive Spieler, hin zu höhere Mitgliederzahlen, mehr Trikotverkäufe, whatever, ja, was da noch alles so dranhängt. Und für mich wirkt es zumindest, und das ist was Positives in meiner, also in meiner Wahrnehmung. Für mich wirkt es auch so, als wäre das jetzt etwas, was man mit ein bisschen mehr Ruhe angeht, mit ein bisschen, also einer guten Ruhe, nicht Leichtsinnigkeit oder sowas, im Vergleich zu der Saison, wo wir es damals noch verkackt haben unter Hütter. Da war es so, oh krass, wir haben jetzt irgendwie aber auch sau viel zu verlieren. Und da hatte man so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage und hat sich dann von den äußeren Einflüssen auch komplett überrumpeln lassen mit Hütter und Bobic-Abschied, dass man das noch verkackt hat. Man kann es ja nicht anders sagen. Und jetzt ist es so ein konzentriert bleiben und ja, okay, lass uns das jetzt machen, Ding. Wir haben keine Angst mehr davor.
Ja, also aktuell, ich finde auch, dass wir, dass das Gefühl schwebt gar nicht im Dunstkreis, dass man was zu verlieren hätte, sondern man macht einfach weiter, wie du schon sagst, in Ruhe. Ja, wir haben uns natürlich, ein Glück, haben diese letzten Wochen, gerade jetzt hier das Spiel, das war halt sau wichtig, ja. Wenn das natürlich das, wenn das andersrum läuft, ja, können wir nicht so gut reden, aber trotzdem
ist es aber nicht.
Ist es nicht und das hat auch, das, wie gesagt, das ist halt nachhaltig gewachsen und wir haben uns entwickelt, deswegen auch, da werden alle jetzt, ist, also es fällt vielen Dino-Gegnern jetzt schwer, mit Argumenten mich zu belehren. Und da kann ich dann immer die Sonnenbrille, das Sonnenbrille-Emoji schicken und das war's dann, ja, dann ist das Thema beendet. Eintracht Frankfurt macht aktuell sehr viel richtig und was soll uns aktuell aus der Bahn werfen? Selbst ein Krösche-Abgang, den würden wir mir kompensieren aktuell, weil drumherum einfach noch mehr Leute sind, das ist alles gewachsen. Es sind feste Strukturen, die nicht mehr auf einzelne Personen ausgerichtet sind. Genauso bei den Spielern. Ja, hallo, wir haben Omar Marmoush verloren. Ja, und?
Ja, wir haben geglaubt, extrem abhängig von ihm zu sein und dass es steht und fällt. Alles steht und fällt mit Omar Marmoush. Und aktuell kann man sagen, nö, tut's nicht. Nicht, dass wir ihn gerne haben gehen lassen, aber es hat die Mannschaft aufgefangen.
Ja, und so muss auch die ganze Denke von dem Club sein. Man darf sich nicht von einzelnen Personen abhängig machen. Das ist ein Riesenfehler. Und dafür wird ja auch schon gesorgt. Ich glaube, so ein Pirmin Schwegler ist nicht so komplett umsonst jetzt auch schon Teil des Kaders oder Teil des Drumherum. Ja? Da wird auch schon vorgebaut.
Ach, schön. Und dann spielen auch noch unsere Gegner, unsere Mitbewerber. Ich finde, das schönste Wort ist eigentlich, man statt Konkurrenz, also wenn man seine Konkurrenz ein bisschen herabstufen will, sagt man nicht Konkurrenz, man sagt auch nicht Mitbewerber. Ich würde sagen Marktbegleiter oder Ligabegleiter. Unsere Ligabegleiter wie Mainz verliert, Leipzig, die wir ja im Vorgespräch auch irgendwie natürlich stärker einschätzen als Gladbach, die verlieren auch, also auch schon mal gut.
Ja, also Liga-Begleiter finde ich wirklich besser, weil Mainz und Leipzig sind auf jeden Fall alles, aber keine Marktbegleiter. Grüße gehen raus an die DFL, ja.
Unsere Liga-Begleiter lassen auch ein paar Federn. Aber der Fokus liegt, wie du schon sagst, auf uns und den eigenen Stärken. Und die Vereine, mit denen wir uns um die Champions League-Plätze duellieren, ich glaube nicht, dass die sich denken, ach, die Frankfurter, die spielen ja komplett über ihren Verhältnissen, die werden schon noch einbrechen, das wollen wir mal sehen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil die auch sehen, wie gut unser Kader ist, wie stabil gerade die Leistungen sind und auch so ein Spiel gegen Stuttgart, die viele enge Spiele verloren haben, aber auch eine Mannschaft sind, die stark genug ist, international zu spielen und sich für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. So ein enges Spiel auch wieder zu gewinnen, ist schon auch ein Zeichen an die Konkurrenz. Auch wenn die gerade eine Delle haben, aber die spielen ja, die werden ja nicht hergespielt aktuell, die Stuttgarter.
Nee, das waren schon Big Points, muss man schon sagen.
Ja. Das erhöht den Druck auf die Konkurrenz und das verringert auch ein bisschen den Druck auf unsere Mannschaft, die natürlich immer permanent Druck hat, schon klar. Aber weißt du, wenn du so ein enges Spiel wie gegen Stuttgart nicht gewinnst, ist der Druck ja in den nachfolgenden Spielen höher, dass du die auf jeden Fall gewinnen musst. Und dann, wenn, dann fährst du nach Bremen und was ist dann?
Das ist dieser Druck, den wir uns vorher gemacht haben, als wir diese drei Unentschieden hatten und dann auf einmal Druck gegen Bayern München oder gegen Leverkusen hatten. Ja, und dann auch das Union-Spiel, ja. Also hätte man vorher 4 Punkte mehr geholt, dann wäre es nie zu diesen, also nach Union war ein Riesendowner, ja, muss man ja schon festhalten, ja. Und da war es kurz davor auch zu kippen. Und dass es da die Mannschaft auch nochmal rausgewurschtelt hat, muss man auch den hoch anrechnen, ja. Das ist auch, vor allem, das ist eine Teamgeschichte, ja. Also man sieht schon, das ist eine Mannschaft. Also das Video, was ich dir geschickt habe, das zeigt sich auch, ja. Da ist der ganze Staff auch mit dabei.
Voller Freude auf jeden Fall. Und das ist auch ein guter Punkt, der in der Vergangenheit in anderen Vereinen vor allen Dingen, glaube ich, oft gemacht wurde, dass in so einer Delle dann sofort ein Trainer oder entlassen wurde und dann auch die Chance auf Entwicklung genommen wird. In der Hoffnung, es wird sofort alles besser mit einem neuen Trainer. Also die ganze letzte Saison zum Beispiel war Zeit, die man der Mannschaft und auch dem Trainer gegeben hat, sich zu entwickeln. Auch in dieser Saison wieder. Also Dino Toppmöller kennt auch Frankfurter Krisen, würde ich jetzt schon sagen. Und nach dem Unionsspiel drohte es zu kippen, aber es ist nicht gekippt. Und das sind ja so wichtige Entwicklungsschritte, die man dann zusammennimmt, wenn man halt eben auch am Trainer festhält, zum Beispiel.
Ich komme da wieder mit einer Statistik. Also es ist wohl schon so, dass man nach einem Trainertausch wohl eine kurzfristige Ergebnisverbesserung hat. Aber das ist ja alles schön gut, aber das ist halt dann wieder kurzfristig. Und bei uns wird langfristig gedacht und scheinbar funktioniert es ja auch. Schaut, ich muss immer wieder als Beispiel Dortmund anführen. Wie oft haben die jetzt den Trainer getauscht? Nächstes Jahr brauchen sie wieder einen neuen gefühlt. Dann, du gibst den Spielern ja auch jedes Mal ein Alibi. Ja, der Trainer ist dran schuld. Ja, vielleicht bist du Emre Can schuld, dass ihr das Spiel nicht gewinnt, ja?
Aber trotzdem vielen Dank für den Sieg gegen Mainz an der Stelle. danke fürs Tor, Emre, danke für die Taktik, Nico. Stark, stark. Ja, dann sprechen wir noch über das nächste Spiel, würde ich sagen. Was geht in Bremen?
Ja, was geht in Bremen? Ich finde das, ich habe jetzt nur den Zusammenschnitt vom Kiel-Spiel gesehen, aber die Tore sind ja auch bezeichnend. Also da ist dann ein fast unmöglicher Freistoß vom Duxch aus sehr spitzen Winkel, der halt direkt hinten reingeht. Dann Felix Agu macht wahrscheinlich das Tor seines Lebens. Den trifft er von 100 einmal so. Zumal er noch einmal kurz vorher aufditscht. Ja, und dann fahren die, glaube ich, noch einen Konter. Also ich weiß nicht, ob das 3-0 hört sich sehr stark an, aber sehe ich nicht so, ja. Ich glaube, Friedl ist hinten zurückgekommen als Kapitän in der Verteidigung. Den sehe ich schon immer ganz stark. Also auch guter Zweikämpfer und auch Mentalitätsmonster. Aber sonst, ja. Warum sollen wir da nicht was mitnehmen? Und lass einen Punkt werden erstmal.
Ja. 36 Punkte, ja, Hauptsache nicht verlieren, ist sowieso schon mal immer auswärts irgendwie was. Die sind 12 Punkte hinter uns, Platz 12, Torverhältnis minus 10. Spielen ja eine solide Saison, haben gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Ich kenne jetzt gerade die Heimtabelle nicht, aber es wird auf jeden Fall, weil die sich noch berechtigte Hoffnungen machen können. Also zum Beispiel, es sind jetzt noch 7 Spiele und die haben 6 Punkte Rückstand auf Freiburg. Ja, es ist, also ich glaube, wenn ich jetzt in Bremen Profi wäre, würde ich mir, glaube ich, noch einen Run irgendwie ausschreiben als Ole Werner. weil mit guten Spielen könnten sie auch noch international angreifen. Also das könnte noch, glaube ich, auch intern bestimmt ein Ziel sein, was man so im Hinterkopf hat.
Ich glaube, seh ich gar nicht. Es sind schon viele. Nee. 36.
Puh. Ja.
Musste schon sehr ordentlich. Plus, minus 10 Torverhältnis. Und in der Heimtabelle sind sie übrigens sogar noch schlechter als der tatsächliche Platz. Sind sie auf Platz 14 mit 13 Punkten, minus 8 Toren.
Okay.
Also sind sie gar nicht so heimstark. Und dann, ich finde es immer ganz, ich schaue mir immer auch ein bisschen so das Hinspiel an, wenn ich mir den kommenden Gegner anschaue. Und dann, das ist auch immer so ein kleines Indiz, wenn du da schon nicht schlecht ausgesehen hast, dann finde ich auch immer, dass dann liegt dir vielleicht gerade auch ein Gegner. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen ein Thema. Klar ist das Heim- und der Auswärtsspiel immer noch mal ein bisschen ein Unterschied. Aber daran sieht man dann immer schon so ein bisschen.
Das Hinspiel, oder hol unsere Hörer mal ab. Wie war das Hinspiel noch in Frankfurt?
So gut, es war nur ein 1-0. Ein gewisser Mario Götze hat das Tor gemacht. So schließt sich der Kreis.
Ja, toll.
Aber ich meine, das war relativ stabil so. Ich glaube, wir hatten einen Chancenplus auf jeden Fall. Und ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wir brauchen davon keine Angst haben. Von der Mannschaft jetzt, also spielerbezogen. Ja, als Team funktionieren die auch gut, das ist ja auch so das Thema, dass Ole Werner, der das da reingebracht hat, auch ein guter Dude, finde ich. Der macht das gut da, gerade mit dem Material, ja, was du hast. Oh, konntest du nichts sagen. Hinten sind sie schon. Friedl, Stark, Velkovic. Das ist schon Bollwerk, sage ich mal. Ich musste schon. Deswegen wird es interessant, wer dann rechts außen spielt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Nambi Collins wieder da einen rechten Flügel so abgibt. Also der hat das jetzt im Stuttgart-Spiel hat das gut gepasst, der hat dann auch mit nach hinten verteidigt und so. Und der hätte ja sogar beinahe einen Hattrick gemacht. Aber man hat halt trotzdem gesehen, das ist halt nicht sein Spiel. Das hat er wahrscheinlich zuletzt mal in der Jugend gespielt. Der Junge hat halt vor einem Jahr noch in der Oberliga gekickt bei unserer zweiten und hat jetzt bei uns schon, spielt jetzt schon die dritte Position. Das ist dann schon. Auf der Schiene, finde ich, hat er es schon sehr gut gemacht, aber jetzt hat er ja gefühlt noch ein bisschen weiter vorne gespielt. Das ist dann schon, schon viel verlangt. Aber dann wird es auch schwer, jemanden zu finden.
Zur Auswahlzeit von Knauf wurde ja nichts geschrieben.
Nee, aber ich glaube nicht zum nächsten Spiel. Also Bremen wird auf jeden Fall ausfallen.
Ich habe ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das nur so ein, weiß auch nicht. Es sah schon heavy aus, tatsächlich. Also mindestens mal nach einer Überdehnung in irgendeinem Band. Und das kann auch ganz schön lange dauern. Also gerissen scheint ja nichts zu sein. Ich glaube, das wäre vielleicht kommuniziert worden. Naja. Dann wird sich Dino Topmöller was einfallen lassen. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass Bremen heimschwach ist. Also das ist ja wirklich, was hast du gesagt, wie viele Punkte haben die geholt zu Hause?
Weniger als, ich glaube, 13 Punkte haben sie geholt.
Das ist ja wirklich sau wenig. Wenn das Niveau wäre, mit dem sie auch auswärts punkten, dann wären die ja fett im Abstiegskampf. Exorbitant. Dann haben wir ja quasi eine ganz auswärts starke Mannschaft geschlagen zu Hause. So kann man es ja auch sehen.
Ja, muss man. Auswärts auf 5. Ja.
Ajo. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir voller Hoffnung mit einem Fragezeichen für den Flügel. Mit dem Flügelfragezeichen. Das wird ein Folgentitel. Mit dem Flügelfragezeichen nach Bremen.
So. Sehr schön. Poetisch.
Oder mit der Flügelfrage. Irgendwie so. Ja. Voller Hoffnung und guten Mutes und einem Flügelfragezeichen fahren wir nach Bremen und sind guter Dinge, da was mitzunehmen. Hören uns auf jeden Fall wieder nächste Woche. Schauen, was draus geworden ist aus unseren besten Wünschen fürs Bremen-Spiel und hören uns Anfang nächster Woche wieder. In diesem Sinne, liebe Grüße, schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich doch rausschmeißen. Ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen.
Ekstase im Waldstadion.
Das ist das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Der Eintracht-Podcast von Fans für Fans.